Hier ist der Marketingtag. Mein Name ist Christina Neumeister-Böck von MBS und Marketingtag ist der neue Marketing-Podcast. Wir holen uns die schlauesten Marketingköpfe Österreichs ans Mikro. Also viel Spaß beim Hören.
Das ist der erste Marketingtag. Herzlich willkommen. Wir sitzen bei Thomas Mayer und Michael Thomann im Büro.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke. Danke für die tolle Gastfreundschaft. Wir durften das Essen mitbringen und ihr habt die Teller gestellt.
Nicht nur das Essen, ich würde sagen, das hervorragende Essen.
Das, danke schön. Wir haben uns sehr bemüht, ja. Am liebsten hätte ich jetzt, dass ihr beide euch mal kurz vorstellt. Mit wem sprechen wir heute hier?
Na gut, also dann auch von meiner Seite hallo. Mein Name ist Thomas. Thomas Mayer. Komme ursprünglich aus dem schönen Oberösterreich, aus Gmunden, um genau zu sein, und bin sozusagen als Dorfjunge nach Wien gekommen. Habe dann in Wien nach einigen Studiumversuchen in diversen Studienrichtungen wie für Wirtschaftsstudium entschieden, habe an der FH Wien Unternehmensführung und Management studiert und bin dann eigentlich per Zufall in die Social Media Branche gerutscht. Vor knapp 8 Jahren. Jetzt sitze ich da. Ich mache Social Media.
Okay.
Ich bin der zweite Part, Michael Thomann, mein Name. Im Vergleich zum Thomas bin ich weniger strategisch veranlagt, sage ich jetzt mal, sondern habe eine ganz klassische Kreationskarriere hinter mir. Mhm. Das heißt, nach der Schule direkt als Grafiker begonnen bei einer sehr großen gelben Bank, die mir dann aber auch gezeigt hat, dass man vor allem als junger Gestalter oft irgendwie Ventile braucht, die man nicht immer so in seinem Job ausleben kann. Mhm. Dementsprechend war der Weg in die Selbstständigkeit dann relativ schnell passiert. Mhm. Das heißt, ich war schon sehr früh selbstständig. Nach diversen Branchenwechseln zwischen agenturseitig, aber auch kundenseitig und so weiter, haben wir dann gedacht, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, was wirklich Eigenes zu machen, agenturmäßig. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass irgendwie gerade in Wien die Agenturszene oft ein wenig durchwachsen ist. Habe das dann gemacht und im Endeffekt habe ich dann vor einiger Zeit den Thomas kennengelernt und wir haben uns irgendwie sehr, sehr schnell sehr gut verstanden, persönlich, aber auch inhaltlich. Mhm. Und so war dann in Wirklichkeit der Weg relativ klar geebnet für eine gemeinsame Sache.
Das heißt, ihr habt euch gesehen und habt es gewusst.
Genau.
Das ist immer wieder
Liebe auf den ersten Blick.
Das ist schön. Und daraus entstand jetzt Thomann Mayer.
Exakt, ja.
.com sozusagen.
Das ist halt die Domain, genau.
Ja, ja. Seit 15. Juli seid ihr da jetzt im Büro. Mhm. Es ist im, darf ich das sagen, wo sie ist?
Natürlich.
Es könnte sein, dass ich Groupies hier jetzt einstellen.
Hoffentlich.
Im Museumsquartier, ein tolles Büro.
Vielen, vielen Dank.
Voller Neid da. Und aber wie geht es euch jetzt mit der Selbstständigkeit? Es ist ja noch recht frisch. Wir haben jetzt Ende Mitte September eigentlich, das heißt 2 Monate selbstständig. Geht's euch gut?
Zu Ihrem Anfang?
Ich bitte darum.
Gut, um ehrlich zu sagen. Also ich muss schon sagen, ich habe persönlichen Respekt dafür gehabt, vor dem Schritt ganz einfach. Aber wir haben natürlich darauf hingearbeitet, beide, selbst wenn es unbewusst war. Also die letzten 5, 6 Jahre war ich sehr intensiv in der Social-Media-Landschaft im deutschsprachigen Raum unterwegs. Habe die letzten 4 Jahre bei einer Software-Agentur gearbeitet, war dort viel mit großen Marken in Kontakt, habe die Zeit sehr viel genutzt für Eigenbranding. Und irgendwann war es sozusagen der logische Schritt. Also das habe ich wahrscheinlich schon länger im Bauchgefühl gehabt, aber irgendwann habe ich dann sind Anfragen kommen, die sozusagen mich persönlich haben wollten, etc. Und dann ist der Gedanke in Wirklichkeit entstanden. Insofern, ja, ich habe Respekt gehabt, aber wir haben vorgearbeitet, nennen wir es so. Das heißt, wir haben mit Kunden begonnen, ab Tag 1, die uns eben sofort ab Start das Vertrauen geschenkt haben. Und das war für mich eine massive Erleichterung.
Ja, das glaube ich. Das heißt, ihr seid eigentlich nicht jetzt einfach so, mal habt euch ins Büro gesetzt und wartet, dass wer kommt, sondern habt gewusst, da ist schon wer, der auf euch wartet.
Genau.
Großartig. Und du bist eher ein alter Selbstständiger, dich frage ich jetzt nicht, wie es dir damit geht.
Ja, vielen Dank für das Kompliment.
Für das Alte.
Also es ist schon natürlich anders, wenn man das Ganze dann nochmal im noch engeren Rahmen macht, sage ich jetzt. Mhm. Vor allem jetzt auch zusätzlich, wir haben jetzt ja die Form so gewählt, dass wir beide Geschäftsführer sind. Mhm. was natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Mhm. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, wir haben den großen Vorteil wirklich gehabt, durch auch die Szenebekanntheit vom Thomas, mhm, dass das Ganze weniger, ein weniger schlimmer Sprung ins kalte Wasser war. Mhm. Also das heißt, durch das, dass das Netzwerk einfach da war und Interessenten und Interessentinnen einfach schon vorab in Kontakt getreten sind mit uns und wir gewusst haben, das wird funktionieren, mhm, war es ein bisschen leichter, als wenn wir jetzt von Null an begonnen hätten.
Ja, ist klar. Es hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer, würde ich sagen, oder? Dass ihr zwei euch selbstständig macht. Woran hängt das? Ich nehme an euren Marketing-Schwerpunkt. Und was ist denn so euer Marketing-Schwerpunkt mit Thom und Meyer?
Also zuerst einmal zu der Frage, woran das hängt. Ich bin ja Sohn einer selbstständigen Familie und mein Papa hat mir halt schon früh irgendwie beigebracht, dass dieser, wie soll man sagen, respektvolle Umgang mit Kundinnen und Kunden extrem wichtig ist. Und das habe ich auch versucht, immer zu leben. Und das, was der Michael zuerst angesprochen hat, mit die Agenturszene ist durchwachsen, damit hat er, glaube ich, genau sowas gemeint. Also, dass einfach, wie soll ich sagen, eben genau dieser Respekt dem Kunden gegenüber oft nicht da ist, de facto. Und wenn man immer sauber arbeitet, wenn man Wissen auch einmal gratis hergibt oder nennen wir es kostenlos, dann macht man sich automatisch irgendwann einmal einen Namen. Und man muss halt einfach immer anders sein. Mhm. Im Sinne von direkt, ehrlich, offen. Mhm. Und das habe ich halt die letzten Jahre beinahe durchgezogen. Das hat man nicht nur Freunde gemacht, vor allem sozusagen in der Agenturbranche. Aber schlussendlich, glaube ich, war das eins unserer beiden Erfolgskonzepte die letzten Jahre hinweg. Und deswegen haben wir uns auch von Anfang an gut verstanden, wenn wir sozusagen die gleiche Einstellung zum Geschäft haben.
Und auch eine gewisse Großzügigkeit gegenüber Kunden und Offenheit.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade in den Erstgesprächen haben wir viel natürlich auch über unser Portfolio gesprochen. Kommen wir dann gleich zu unserem Schwerpunkt. Aber ein Thema war, dass wir eben nicht eine von diesen Agenturen sein wollen. Deswegen nennen wir uns eigentlich auch kaum Agentur, die hergehen, und das ist im Social-Media-Bereich Usus, Kunden melken. Im Sinne von, sie verwenden ihren eigenen Werbeanzeigenmanager und geben den Kunden keine Daten frei, sie gründen die Seiten für die Kunden, damit der Kunde keinen Zugang mehr hat, Larifari-Reportings am Ende des Monats. Und wir haben tatsächlich auch über Formen der Zusammenarbeit gesprochen, wo wir von Anfang an sagen, lieber Kunde, wir arbeiten gerne mit dir zusammen, aber Teil des Angebots ist sozusagen, dass wir dir Wissen beibringen. Also wir wollen nicht jetzt, machen wir auch, wenn das voll gewollt ist vom Kunden, aber wir wollen eigentlich nicht, dass wir alles für dich machen, sondern dass du mit am Start bist. Also wir machen viele Meetings beim Kunden, wo wir operativ arbeiten mit dem, wo wir Ads einbuchen, wo der Michi über Content Marketing redet, viel gestalterischen Input gibt, mit dem Hintergrund, dass die das irgendwann selber mal machen. Weil ich glaube nicht an dieses lebenslange Agentur-Kunde-Verhältnis. Das ist auch nicht gut. Wir haben die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen und irgendwann reibt sich so ein Kundendienstleister-Verhältnis ja auf.
Ja, ich glaube auch, dass sich das wahrscheinlich insofern ein bisschen aufreibt, dass man, alles was neu ist, ist natürlich spannend, und durch diese Spannung kommt auch Erstklassiges zustande. Und wenn Absolut. Die Spannung dann irgendwann einmal nachlässt, dann weiß man ja dann auch selber als Agentur, okay, jetzt lassen wir ein bisschen nach, aber viele sind halt dann gedrängt, dass sie das Geld weiternehmen, aber wenn man ganz ehrlich ist, sagt man, es ist vielleicht ganz gut, wenn du jetzt mal woanders hingehst, wo ein anderer Teil sozusagen gesetzt
wird. Absolut. Und auf der anderen Seite stehen natürlich wir und sagen, ah, okay, wir hätten auch mal Bock wieder auf was Neues. Und neue Branchen, neue Kunden, neue Ansprechpartner.
Genau, hat ja auch ganz stark was mit Weiterentwicklung zu tun. Jedem wird langweilig, wenn er einfach über Jahre hinweg dasselbe machen müsste. Und das betrifft ja nicht nur die Dinge, die man macht, sondern natürlich auch, wenn ich jetzt 5 Jahre lang einen Kunden betreue und jedes Monat dasselbe mit dem mache, habe ich auch keine Lust mehr. Ja. Und nur die Dinge, ich bin der Meinung, nur die Dinge, die ich gern mache, kann ich auch gut machen. Ja. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich selbst betriebsblind bin, obwohl es nicht mein Betrieb ist, und dann kann ich die Qualitäten der Form auch nicht mehr leisten. Deswegen bezeichnen wir uns auch sehr, sehr gerne in dieser ganzen Thematik als Sparringpartner, eben für Social Media und digitale Kommunikation. Das ist, weil du vorher gefragt hast, das ist unser Hauptportfoliopunkt in Wirklichkeit. Das ist unsere Herzensbranche, unser Bereich. Und Sparringpartner deshalb, weil es immer ein Miteinander auf Augenhöhe sein muss. Das ist, keine Hierarchie, wo wir da oben stehen am Pult und mit dem Zeigstock hinunterschnalzen und glauben, wir sind die Besten und Coolsten, sondern es ist einfach ein Miteinanderreden, ein Dialog.
Das klingt gut. Gefällt mir der Ansatz. Das heißt, euer Marketing-Schwerpunkt, wie wir gerade vorher gehört haben, liegt im Social-Media-Bereich.
Ganz klar, würde ich sagen.
Ganz klar. Gibt es dafür einen Grund oder ist das so passiert?
Der Grund ist in Wirklichkeit unsere bisherige Expertise. Ich habe die letzten 6-7 Jahre nichts anderes gemacht. Ich kann auch nicht recht für andere. Was irgendwie nicht so wirklich für mich spricht. Aber das Problem war, oder warum ist überhaupt dieses Thema Sparring Partner unser Schwerpunkt? Ich war immer sehr auf die Theorie fokussiert. Das heißt, meiner Meinung nach, vielleicht widerspricht mir mich ein bisschen, ich bin halt nicht wahrlich kreativ, um ehrlich zu sein, beziehungsweise das ist mein Eindruck von mir selber, beziehungsweise meine Reflexion. Das heißt, ich weiß, wie Dinge funktionieren, weil mein Schwerpunkt halt immer darauf geht, viel zu lesen, jeden Tag meine 4-5 Blogartikel, meine Podcasts zu hören etc., mich sehr viel weiterbilden, basierend auf diesem betriebswirtschaftlichen Studium, das hinter mir liegt. Aber ich habe halt nie was umsetzen können. Und das heißt, eigentlich war für mich immer der Gedanke da, wenn ich mich selbstständig mache, dann muss wer dabei sein, der das tatsächlich dann auch kann. Weil nichts schlimmer, also ich hätte schon, ich unterrichte ja auf der Uni und so, da funktioniert das super gut in dem Setting natürlich. Aber wenn du dann bei einem Kunden bist, ist natürlich irgendwann mal die Frage, okay, cool, das macht alles Sinn für mich, danke für das Konzept, aber jetzt braucht man auch noch Hilfe bei der Umsetzung. So, und da ist meine Wertschöpfungskette unterbrochen. Und deswegen war es für mich maßgeblich, wen dabei zu haben, der A, kreativ ist, B, gestalterisch über das richtige Know-how verfügt, die richtigen Tools beherrschen kann und auch einen strategischen Ansatz im Hintergrund hat. Weil ich brauche niemanden, der nur ein paar hübsche Fotos macht oder ein paar coole Videos machen kann, sondern wir müssen uns sozusagen in unserer Denke, unser Denken muss ident sein.
Ja, unser Ansatz, da finden.
Ganz
ja.
genau. Wir haben einen sehr, sehr fokussierten und sehr klare Sichtweise auf Social Media, was Social Media ist. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass Social Media in sehr vielen Unternehmen oder in sehr vielen Köpfen immer nur so ein sehr, wie soll man sagen, also was das mal so nebenbei macht, angesehen wird.
Und wir haben, auch, ja.
Genau. Ja. Und, aber nicht nur in KMU, sondern in größeren Unternehmen. Und wir haben halt schon auf der einen Seite bei mir eine sehr betriebswirtschaftliche, cashflow-relevante Ansicht. Auf der anderen Seite bei Michael diese langfristig bestehende Kunden und Kundinnen zu halten durch gute Inhalte. Auf der anderen Seite aber praktisch in Kombination mit mir, wie kann ich durch gute Inhalte neue Kunden dazu gewinnen.
Ja.
Gepaart mit einer Messung, die mir das dann halt einfach schlussendlich beweist, ist der Geschäftsführung beweist, dass der ganze Wahnsinn nicht nur vor Facebook sitzen ist, sondern auch Gewinn bringen kann.
Und natürlich, um auf deine eigentliche Ausgangsfrage zurückzukommen. Danke, Thomas. Inhalte, die wir heute konsumieren, passieren einfach digital. Wir brauchen nicht diskutieren, dass diese kleinen Mini-Fernseher in unseren Hosentaschen oder Mini-Computer passieren. Das sind die Zentren der Aufmerksamkeit heute. Das heißt, in Wirklichkeit, es ist der logische Schritt. Es bewegt sich alles ins Digitale. Wenn ich das sage, komme ich mir selber vor, wie ein alter Mann, der sagt, jetzt wird alles anders. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Und deswegen war es auch für mich immer der logische Schritt, mich irgendwann mal aus der Klassik, also weg von den Dingen, die man halt macht und dann druckt und irgendwann hat man es in der Hand, hin zu den Dingen zu entwickeln, bei denen ich auch sofort die Wirkung sehe, in Wirklichkeit. Also, um ehrlich zu sein, mir macht es extrem Spaß, auch noch immer Broschüren oder sowas zu machen, weil ich sehr haptisch bin und deswegen habe die Dinge gerne in Hand. Aber gleichzeitig, wenn ich auch irgendwas machen kann, was dann zum Beispiel auf Facebook funktioniert und ich aber sofort sehe, wie ist die Interaktion dahinter, wie funktioniert das, wie wird das wahrgenommen, ist das halt unfassbar geil.
Ja, du hast diesen unmittelbaren, die unmittelbare ganz Reaktion, genau. Die du sonst noch nie vorher haben konntest.
Wobei man da halt schon dazu sagen muss, ich bin der festen Überzeugung, dass so klassische Strukturen wie zum Beispiel die Unterteilung in Klassik und Digital meines Erachtens heute nicht mehr greift. Ich glaube, heute ist Digital Teil von Klassik. Es ist ein Methodenmix, aber schlussendlich ist das in eins übergegangen. Du kannst keine vernünftige, oder der festen Überzeugung bin ich, du kannst keine vernünftige, nachhaltige Kommunikationsstrategie machen, ohne dass du social denkst, ohne dass du digital denkst, aber parallel die Klassik darf auch nicht weggelassen werden. Print ist lange nicht tot, Print macht für manche Branchen und für manche Use Cases extrem viel Sinn. Und genauso müssen wir uns weiterhin, auch wenn das viele Digitale nicht gerne hören, müssen wir uns weiterhin auch über Radio und Fernsehen unterhalten. Die haben 1000 Millionen Nachteile, aber es gibt in vielen Fällen absolut Berechtigung dafür. Wir sind beide kein Fan von diesem Schwarz-Weiß-Denken und unser Fokus liegt ganz klar auf Social und Digital. Aber ich glaube, es muss dieser ganzheitliche Blick da sein. Nur Social funktioniert auch nicht. Es rennen da 1000 Millionen Marketerinnen herum, die halt einfach nur sagen, okay, Klassik ist kacke, wir machen nur Social, weil Messe, bla bla. Ja, stimmt vieles, aber schlussendlich muss dieser ganzheitliche Ansatz gefallen werden.
Ja.
Und da muss man seinen eigenen Narzissmus oder seinen eigenen Stolz über Bord werfen und da mit dem Kunden tacheles reden.
Ja, ja. Es hat viel auch mit, finde ich, auch mit Probieren zu tun und mit Wagen, dass man sich etwas traut zu tun und eben auch zu sagen, gut, wir nutzen noch beide Wege oder mehrere Wege.
Ja.
Die werden immer mehr. Man muss immer mehr überblicken, aber das ist ja gerade die Herausforderung und ich glaube, da hilft es ja dann auch.
Absolut.
Ja.
Ja, da kommen dann auch schnell wieder so Buzzwords wie aus den späten 90ern, Anfang 2000er irgendwie ins Spiel, dieses Thema Second Screen und so.
Mhm.
Ich kenne keine einzige wirklich gut durchdachte Second Screen Strategie. Da ist also auch noch viel Platz nach oben.
Mhm.
Und das ist jetzt praktisch so ein bisschen die größte Herausforderung. Die Branche entwickelt sich brutal schnell. Jeden Tag liest man irgendwie Blogartikel über neue Marketingmethoden, neue Marketingmaßnahmen. Viel momentan, was Automatisierungen betrifft, was künstliche Intelligenz betrifft. Apropos künstliche Intelligenz gibt es noch nicht, das ist ein falscher Begriff.
Okay, das ist ganz wichtig.
Wenn jeder, der euch irgendwas über künstliche Intelligenz erzählt und sagt, die gibt es schon, kennt sie entweder nicht aus oder will Geld von euch.
Mhm.
Auf jeden Fall, du lest jeden Tag irgendwas Neues, jetzt ist praktisch diese Herausforderung, Dinge aber tatsächlich auch umzusetzen und nicht immer dem neuesten Shit hinterherzulaufen. Mhm. Auf der einen Seite versuchen, kreativ zu sein, plus effizient zu sein, das muss ja alles bringen. Und klar ist viel Trial and Error, aber viel ist auch einmal, also, oder wichtig ist auch einfach, sich einmal an den Tisch zu setzen und sagen, jetzt bewahren wir mal Ruhe. Wir haben 90%, die müssen wir tun. Und die 10% können wir ausprobieren. Da können wir neue Methoden probieren. Das ist ja auch auf der budgetäre Sache. Aber man darf sie weder in der Kreativität verlieren, noch im Stillstand.
Ja. Wo liegt denn eurer Meinung nach gerade die größte Herausforderung in eurem Bereich, im Social Media Bereich? Was sind so echt brandaktuelle Themen? Wir haben jetzt September 2018. Was, wenn einer vielleicht ein Jahr später hört, der wird vielleicht darüber schmunzeln, was wir jetzt gerade sprechen.
Ja.
Deshalb sage ich jetzt nochmal, wo wir gerade sind zeitmäßig, aber was ist jetzt gerade wirklich aktuell?
Also aus meiner Sicht, also aus der ganzen Content-Thematik, glaube ich, ist eine der größten Herausforderungen, die jetzt gerade aus dem Nutzerverhalten entstanden ist, einfach Thema Bewegtbild. Wir merken, da gibt es ganz, ganz viele riesengroße Studien, wo man einfach merkt, im Social Media ist einfach Bewegtbild, natürlich mit Ton im Idealfall, aber auch ohne Ton, das große Ding.
Ja.
Alle Leute wollen Videos sehen und es ist komplett egal, auf welchem Kanal wir sind.
Mhm.
Das bedeutet aber natürlich, dass man das auch irgendwie erzeugen muss. Und gleichzeitig mit der Entwicklung im Social Media, dass Qualität einfach zählt, dass die Zeiten von Quick and Dirty vorbei sind, wird es immer schwerer für Marken, für Unternehmen, auch für private oder Persönlichkeiten, guten Content irgendwie halbwegs leistbar zu erzeugen. In Wirklichkeit. Weil jeder sagt, na cool, machen wir ein Video, dann machen wir auf jeden Fall ein Video.
Ja.
Vergisst aber den Aufwand und die Kohle dahinter. Und dann ist es irgendwie ein schnelles, aus der Hüfte geschossenes, nicht so tolles Video, sage ich mal. Und das merken die Nutzerinnen und Nutzer. Die Leute wollen Qualität, die Leute wollen gute Inhalte, die Leute wollen relevante Inhalte, auch wenn es ein ziemliches Buzzword ist, aber das Relevanzthema ist ein großes.
Ist es, ja.
Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen aktuell, im September 2018 zumindest, wirklich qualitativen, guten Content auch wirklich zu erzeugen.
Und das in einer Schnelligkeit und auch Leistung.
Natürlich. Ich meine, gerade dieses ganze Reaktionsthema, da gibt es einfach Koryphäen, die in kürzester Zeit Themen aufgreifen können und super Sachen dazu produzieren. Aber zum Beispiel, wir merken es selber bei unseren Kunden, teilweise haben die einfach so eine Größe, dass die so träge und langsam sind, mhm, da würde es rein von den Prozessen überhaupt nicht funktionieren, ja, nicht so schnell zu reagieren. Mhm. Mhm. Das heißt, also, das ist für mich eine der absoluten Herausforderungen momentan gerade. Mhm.
Mhm. Also eine der entscheidendsten Herausforderungen mit das Thema Budgets haben. Das war es die letzten 3, 4, 5 Jahre schon immer. Und zwar einfach die Bereitschaft von Geschäftsführungen, Geld locker zu machen für Social Media. Das ist ein super, super schwieriges Thema, weil einfach schlussendlich immer wieder mit diesem Argument Messbarkeit daherkommen wird. Das ist aber eigentlich verrückt, weil schlussendlich Social Media doch der Bereich ist, wo ihr am ehesten, am direktesten und am effizientesten Ergebnisse messen kann, wenn ich weiß, wie. Und das ist sozusagen der entscheidende Faktor. Ich brauche Menschen an den Hebeln, die wissen, wie man das wirklich gescheit macht schlussendlich. Ich kann Geld verblasen auf Facebook, Instagram und Co. ohne Ende, aber schlussendlich muss ich diese paar Rädchen aktivieren, dass am Ende diese beliebte Kennzahl ROAS, Return on Ad Spend, rauskommt und ich sehe, wie viel Mittel habe ich eingesetzt und wie viel ist am Schluss rausgekommen. Mhm. Dieser eine Punkt muss in jedem KMU erreicht werden, dass arme wer so eine Kampagne geschalten hat. Mhm. Und es ist mir wurscht, ob das Dienstleistungen sind, ob das ein lokales Geschäft ist oder ob das ein Online-Shop ist. Du kannst die Rädchen immer so drehen, dass du am Ende weißt, was habe ich verdient damit. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, warum es mir auch so Spaß macht, dieser ganze betriebswirtschaftliche Hintergrund. Dieses, was bringt mir Social Media in meiner Kostenrechnung schlussendlich? Was stecke ich rein und was kommt raus? Und das ist in jedem Unternehmen dieser eine Punkt, wo sich darüber entscheidet, ob im nächsten Jahr Budget locker gemacht wird oder nicht. Es ist so schwer, Budget frei zu machen, auch für uns als betreuende Agenturen. Um ehrlich zu sein, arbeiten wir auch tatsächlich nur mit Firmen, die sozusagen sagen, sie haben Bock drauf und sie wissen, was das bringt. Aber Teil unseres Kickoff-Workshops, und das machen wir mit jedem Kunden, ist auch aufzuzeigen, wie man es ausrechnet. Ob das dann wir machen sollen oder ob das der Kunde dann selber macht, ist uns mehr oder weniger wurscht. Aber es soll einfach aufgezeigt werden, du kannst berechnen, was dir das bringt. Ja. Am Ende steht der Zeuer. Das ist eine extreme Herausforderung. Und parallel dazu findet halt ein marktübergreifender Konflikt statt. Auf der einen Seite entscheiden sich Plattformen, momentan immer mehr ein bisschen konservativer zu werden. Das hat gerade in der Facebook-Familie natürlich viel mit der Cambridge-Geschichte zu tun. Parallel dazu diese ganzen, gerade in Europa, DSGVO-Geschichte. Der Ad-Manager erfährt momentan, oder viele Möglichkeiten des Ad-Managers erfahren momentan einen Rückgang. Es werden Targeting-Kategorien ausgeschlossen, etc. Parallel dazu findet aber sozusagen gerade in der Software-Welt finden viele Produkte Einzug, die sich mit Automatisierungen beschäftigen. Mhm. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Konservativ werdende Plattformen und Tools, die automatisiert Community Management machen, Content rausblasen, analysieren ohne Ende. Mhm. Big Data ist auch was, das uns irgendwie schon seit 4, 5 Jahren verfolgt. People-based Marketing, wo halt die Daten das Allerwichtigste sind. Und da gibt es jetzt einen Konflikt, weil das passt plötzlich nicht mehr wirklich zusammen. Und dazu kommt, ist, dass einfach viele Unternehmen vergessen, warum es Social Media überhaupt gibt. Social Media ist kein Sales-Kanal. Wenn du mit dem Mindset reingehst in der Social Media Strategie, dass das dein Verkauf, primär dein Verkauf werden soll, dann wird es in sehr, sehr vielen Fällen in die Hosen gehen. Social Media verfolgt viele Ziele und wenn du dann irgendwelchen Performance-Marketern sagst, ja, wir wollen unser Image verbessern oder wir wollen Marken bekannten und so, dann kannst du eh gleich einmal Hate Speech abholen, weil die sind nicht immer Verkauf, Verkauf, Verkauf. Aber das ist halt auch was, wo wir mit Thomas und Meier immer hin wollten, dass beides wichtig ist. Es ist ein Hand in Hand von Menschen, die Werbung schalten und verkaufsorientiert sind und Menschen, die kreativ sind und Menschen und Fans an der Marke binden langfristig. Mhm. Weil das ist sozusagen die Grundbasis für dieses Berechnungsmodell, das ich vorher erwähnt habe. Es geht um zukünftig generierbare Cashflows in Wirklichkeit. Ich muss mit gutem Content-Marketing schaffen, dass ich in Zukunft mit Cashflows rechne. Sprich, dass ich Kundenloyalität aufbaue.
Ja.
Und das gepaart mit einem strategisch durchdachten Performance-Marketing, sprich dem Schalten von Ads, dann kann nichts mehr in die Hosen gehen.
Weil du sagst, es wird zu wenig Budget investiert von den Firmen. Hast du ungefähr eine Zahl, wie viel Prozent zurzeit des Werbebudgets in Social Media läuft im Durchschnitt?
Ja, schon ein Gefühl, wenn du das ganze Marketingbudget hernimmst, Zwischen 5 und 10%.
Und das ist ein Defizit. Was wäre dein Rat?
Gefährlich, deutsche Zahl zu nennen, aber es kommt sehr auf die Bargeln drauf an, es kommt natürlich trotzdem im Schluss nicht sehr darauf an, ob ich was mein Produkt ist, bzw. was meine Dienstleistung ist, aber unter 30-40% wird es schwierig.
Okay.
Weil es kostet einfach. Ja. Es ist ja nicht nur so, ich meine, wenn ich das unternehmerisch denke, habe ich ja nicht nur meine Werbeausgaben, sondern ich habe ja logischerweise Kostenstellen im Personal, ich habe Kostenstellen, was Tools betrifft, die ich verwenden muss. Und eventuell eben auch so wie uns, also externe Agentur. Also das kostet schon Geld, aber ich verstehe halt dieses Mindset vieler Unternehmerinnen und Unternehmer nicht. Reichweite kostet.
Ja.
Es ist so. Und da ist halt dieses altbekannte Beispiel, ihr wisst alle, was eine Schaltung von einem Werbespot im Fernsehen oder im Radio kostet. Da sind wir halt ganz, ganz schnell fünfstellig unterwegs. Mit einem fünfstelligen Budget oder mit einem vierstelligen Budget im Monat Social kann ich schon so viel machen. Aber es muss dieses Mindset her, dass das was kostet. Ja. Aber es geht eben nur, wenn man ihnen beweist, dass es auch was bringt. Und nicht nur irgendwelche fancy Videos und tolle Fotos und was und dafür was, sondern es muss sich am Schluss am Ende auswirken. Da kann der Content meinetwegen gar nicht so kreativ sein, wenn die Endstrategie, Entschuldigung, mich.
Er soll natürlich zum Michael, glaube ich, gleich überleiten.
Er soll natürlich kreativ sein, im besten Fall. Deswegen sind wir sozusagen und vielleicht erklärt das jetzt auch, warum wir die Firma gegründet haben. Im besten Fall ist er kreativ nur dazu. Und wir zwei in Kombination zahlen ja praktisch auf alle Ziele ein, die es gibt. Ich sozusagen eher salesorientiert und der Michael hat dieses Thema Loyalität fördern, Markenbekanntheit fördern etc.
Aber es ist schön, dass du das geschafft hast, dich doch noch
rauszureden. Ja, doch noch. Also der Content hat doch noch eine gewisse Wichtigkeit.
Ist doch da.
Aber das ist etwas, was wir eh alle nicht mehr hören können. Und
das stimmt, aber es ist trotzdem
wahr. Und es ist trotzdem wahr, Content ist wichtig. Und du, was tut sich in deinem Bereich? Du hast gesagt, das Video, das ist die Herausforderung. Der Thomas hat vorher gesagt, ja, du kannst einmal da ein Video machen und da mal einen lustigen Inhalt. Aber ich denke, Content ist mehr. Content hat ja auch einen gewissen roten Faden, den es braucht.
Oder? Natürlich.
Und das
natürlich.
Ist ja, glaube ich, aber die Kür hier.
Das ist die Königsdisziplin in Wirklichkeit, weil einzelne Maßnahmen rausfetzen, die funktionieren, okay, dann knall ich halt ein Kätzchenvideo raus oder ein lachendes Baby und alles funktioniert. Wenn wir uns aber anschauen, was die großen Marken machen, und ich rede jetzt wirklich von den Besten der Besten, die halt einfach auch die meiste Kohle haben, um ehrlich zu reden, die schaffen es halt wirklich, diesen leidigen Begriff Storytelling natürlich da hineinzubekommen und auch wirklich diesen ganz klassischen Content-Marketing-Begriff. Das heißt, du hast einfach, es geht ja darum, das Ganze um eine einzigartige und coole Idee herum aufzubauen. Das heißt, du hast Konsistenz da drin in dem Thema und davon spreche ich jetzt nicht einmal nur von visueller Konsistenz, dass man Marken erkennt und dass man weiß, dieses Video ist von Nike oder sowas, sondern auch Konsistenz, was die Frequenz angeht. Wenn ich sage, ich mache einmal in der Woche einen Vlog oder sowas, dann muss der einmal in der Woche rausknallen, weil die Leute erwarten sich's. Und die Leute sind ja gerade in diesem Content-Marketing-Gebiet muss man leider sagen, oder generell im Marketing behaupte ich jetzt mal, die Leute, tendenziell interessieren sich die Leute einen Scheiß für die Marke. Sie wollen was. Die wollen irgendwas haben. Die wollen irgendeinen Vorteil haben. Egal, ob es Unterhaltung oder Information ist, die wollen was von dir. Und wenn du nicht lieferst, dann hast du ein Problem.
Ist klar.
Dann hast du ein massives Problem.
Und ich glaube, wir sind auch schon bei meiner nächsten Frage. Das heißt, wenn ihr jetzt einem jungen Startup oder einem kleinen KMU etwas raten soll, was soll er tun? Was ist sozusagen das Wichtigste, woran, also ich habe da mal nur nicht so wenig Budget, sondern das ernst zu nehmen, auch budgetär ernst zu nehmen, contentmäßig eine Strategie zu verfolgen?
Beginn du, Thomas.
Ich fange mal Ebene vorher an, was ich jedem Startup raten würde, keine homogene Geschäftsführung. Schaut, dass immer wer dabei ist, der sie nicht nur mit dem Produkt auskennt, sondern der irgendwie Marketingwissen mitbringt. Ich habe so viele Startups untergehen gesehen die letzten Jahre, wo halt zum Beispiel mehrere Techniker oder Technikerinnen gegründet haben. Oder halt irgendwie sehr homogener Wissenspool da war. Das ist so ziemlich zum Scheitern verurteilt, natürlich zu sagen. Warum? Ganz einfach. Man ist sowieso als Startup irgendwie sozusagen ständig damit beschäftigt, dass man sich aufs Produkt konzentriert und nie rausgehen will und nie verkaufen will. Und dann ist sozusagen dann ist eben diese eine Person nicht da, die sagt, okay, jetzt gehen wir raus und jetzt machen wir eben eine Werbung. Und die Person sollte halt am besten auch sich mit Social Media auskennen. Das ist halt schlussendlich als Kommunikationskanal nicht wegdenkbar und du bist halt als Startup relativ schnell selbst getrieben. Du musst halt bald einmal verkaufen.
Ja, das
ist weil so. Mami und Papi können nicht ewig die Miete zahlen. Du musst Geld verdienen. Konkurrenzdruck steigt, dann hast du am besten eine nachhaltige Strategie. Aber schlussendlich musst du bald einmal verkaufen. Das heißt, wenn der sagt, okay, jetzt reicht es, das Produkt passt schon, wir können rausgehen. Plus, wenn der die Affinität zu Social Media Marketing hat. Und Affinität heißt nicht nur, dass er einen Facebook-Kanal und einen Instagram-Kanal hat, sondern tatsächlich auch in dem Ad-Manager drin war und Werbung geschalten hat.
Ja.
Dann bitte sofort in einen Kurs setzen und tiefer gehen, das Wissen sie aneignen.
Und ich glaube, da gibt es ja einen Kurs, wo du sogar unterrichtest, den habe ich gehört, der soll sehr gut sein.
Ja. Genau, stimmt. Also ihr könnt es ja nochmal an der FAQ schon anfangen oder an der Werbeakademie in Wien oder ihr kommt einfach zu uns ins Museumsquartier.
Genau.
Nein, Scherz beiseite, also dieses Thema Weiterbildung ist gerade für Startups super wichtig.
Ja.
Und egal, welcher Bereich Startups werden, wird ja leider Gottes oft nur mit Technik verbunden. Das ist ja auch wieder schwierig. Was ist ein Startup überhaupt? Schlussendlich sind es alles Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber wenn ich neu eine Firma gründe, Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung in dem Fach. Es ist mühsam, es kostet Zeit, aber es ist ein super Hebel.
Ja, ja. Michael, hast du noch einen heißen Tipp für den jungen Startup, aber auch fürs KMU? Und
ja,
für
natürlich.
Ich glaube, 10 Jahre im Markt und alles hat sich geändert, oder?
Ich glaube, und das trifft auch ein bisschen, oder das schlägt in dieselbe Kerbe, die der Thomas angesprochen hat, viele Leute konzentrieren sich sehr, sehr stark auf Leistung und Produkt und so weiter und vergessen aber dann dazu parallel auch wirklich diese ganze Branding- und Markenthematik. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich selbst, und da ist es komplett wurscht, welches Produkt oder welches Service oder welche Branche ich in Wirklichkeit, sich selber auch als Marke zu verkaufen. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass jeder plötzlich zu einem Red Bull Media Haus werden muss und Content rausfetzen ohne Ende. Aber du musst eine Markenpersönlichkeit aufbauen, du musst gewisse Grundwerte haben, du musst eine Art und Weise der Kommunikation haben, du musst mit den Leuten sprechen, das ist auch nicht unwichtig. Das vergessen oft viele, die haben halt eine geile App oder irgendwas, um das klassische Startup-Beispiel zu sagen. Da fehlt aber die Marke drumherum.
Ja.
Das heißt, ich glaube, man muss wirklich auch Ressourcen und nicht jetzt nur monetäre, sondern auch einfach Zeit und Hirnschmalz dafür verwenden, wirklich seine eigene Marke aufzubauen. Und auch wirklich, wir merken es jetzt gerade selbst auch, es ist immer extrem schwierig, wenn man da schön arbeiten ist und man macht viel für Kunden, vergisst man sehr, sehr schnell und leicht auf die eigene Content-Strategie, auf das eigene Branding und so. Und dann neigt man dazu zu sagen, fuck, wir gehen zu allen Kunden hin und erzählen, wir machen zuerst diese Strategie und dann machen wir das auf Instagram und regelmäßig und Frequenz und dann kommt es drauf, du musst das selber auch machen.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Und ich glaube, dass viele, viele Startups oder KMUs vergessen auf das. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, dass man sich immer wieder aus dem Hinterkopf hervorkramen muss und einfach auch wirklich Ressourcen reinstecken muss.
Ja, das kann ich nur unterschreiben und bin davon 100% überzeugt. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich auch als KMU, auch wenn man schon länger am Markt ist, sich auch von außen Ratschläge holt. Nicht, weil man, auch wenn man jetzt im Marketing tätig ist, dass man sich gute Tipps holt, wenn man total betriebsblind und vergisst eigentlich, dass man selber dasselbe auch tun sollte, was man vielleicht für Kunden macht. Wie haltet ihr euch beruflich im Laufenden? Du hast gesagt, Thomas, Weiterbildung, 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 du unterrichtest jetzt selber. Das heißt, du hast ja noch einmal eine höhere Stufe dessen, dass du wirklich dich permanent am Laufenden halten musst. Du musst eigentlich, schlafst du noch oder studierst du noch zusätzlich, was passiert?
Nein, ich gebe schon offen zu, es ist schon mühsam. Also der Tag beginnt mit 2-3 Blogbeiträgen, die ich lese oder die ich verfolge. Dann ist der Blog von Thomas Hutter, der sehr primär in dieser ganzen Facebook-Welt aufhält. Das heißt, bei dem sicherlich der Fokus Facebook, Instagram und WhatsApp. Dann der Blog von den All-Facebook-Leuten, allfacebook.de. Die schon hin und wieder mal ein bisschen einen Schritt rausgehen. Und dann gibt es 2-3 internationale. Digital Trends heißt einer, wo, wie soll man sagen, die so ein bisschen hinter den Horizont schauen.
Ja.
Also die trauen sich dann irgendwie so Mutmaßungen aufzustellen und so, und die regen einfach zum Nachdenken an.
Mhm.
Und dann habe ich halt einen Haufen Facebook-Seiten abonniert, die halt unterm Tag so verfolge.
Mhm.
Und lese aber halt einfach auch viel so, wie soll ich sagen, tatsächlich betriebswirtschaftliche Bücher. Also ich habe so eine Leseliste, die ich mir am Anfang des Jahres irgendwie vorbereite. Und da ist halt wahnsinnig viel klassische Kommunikation drinnen. Der Kotler
aus der Bibel, natürlich. Ja, okay.
Kotler hat unfassbar viel gescheite Sachen gesagt. Und in Wirklichkeit ist ja nur Aufgabe von uns digitalen Marketern und Marketerinnen, diese Dinge zu übersetzen. Weil das sind ja alles grundmenschliche Verhaltensweisen.
Ja.
Ich wische die ganze Zeit mit der Hand herum, das kann ein Problem sein. Schön toll.
Das war der Thomas, wollte man jetzt.
Ja, genau. Also das sind ja alles, diese ganzen klassischen Kommunikationstheorien können einfach nur ins neue digitale Zeitalter übersetzen. Wenn man mit dem Wissen einmal einen Kotler wieder liest, kommst du auf irrsinnig viele spannende Sachen drauf, die dich auf der einen Seite bestätigen, indem du es eh schon im Bauchgefühl gehabt hast, auf der anderen Seite die auf neue spannende Ideen bringen. Das heißt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, zieht sich ein paar ältere Marketing-Schmöker rein und denkt die neu einfach. Aber das ist so, wo ich immer mein Wissen herkriege. Ich habe kein einziges Social Media Buch daheim, um ehrlich zu sein. Also das ist auch mehr oder weniger sinnlos, weil es ändert sich eh so viel.
Ja,
es gibt tatsächlich nicht viele gute Social Media Bücher, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe welche gelesen oder welche durchgeschmökert, schreibe momentan aber einen mit. Aber da ist die Branche einfach viel zu krass. Meine Empfehlung ist, ich betreue an der FH Kufstein in dem Feuer auch viele Masterarbeitsstudentinnen, also Masterstudenten, die halt auch Masterarbeit bei mir schreiben. Meine Empfehlung ist, wenn ihr wirklich Bock auf das Thema habt, geht in die Bibliothek, macht euch irgendwie einen Bibliotheksausweis auf irgendeiner Uni bei euch in der Nähe und holt euch Masterarbeiten vom letzten Semester. Die sind am ehesten am Puls der Zeit, da werden aktuelle Themen behandelt. Das ist echt eine gute Wissensquelle.
Vielleicht, weil es jetzt gerade gut passt, aber ist es auch eine Möglichkeit, bei euch auf der Uni oder auf anderen Unis als Firma anzuklopfen und darum zu bitten, dass eine Masterarbeit erstellt wird über ein Thema, das einem gerade sehr interessiert? Oder ist das nicht möglich?
Ohne, dass dort wer von den Mitarbeitern studiert, oder wie?
Ja, genau.
Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, ich weiß tatsächlich nicht, wie das an der FH abläuft, also ich gehe einmal davon aus, nein. Ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Also es schreiben viele meiner Studentinnen und Studenten auch für die Firma. Das macht absolut Sinn, wenn sozusagen die Unterstützung von Firmenseite da ist. Drum noch einmal der Aufruf an alle Geschäftsführer und Geschäftsführer, schickt eure Leute irgendwo zum Weiterbilden wohin. Und lasst dann auch gern die Leute über euer Thema Masterarbeit schreiben, weil da halt unfassbar viel Zeit und Aufwand mit reinfließt unter Supervision des Betreuers oder der Betreuerin, also das extrem viel bringen kann. Aber ich persönlich stehe jetzt auch drauf, auf wenn Firmen sozusagen zur Uni gehen und sie was schreiben lassen.
Okay. Das heißt, Vermischung. Leute ausbilden bitte, ausbilden und
die
Kosten übernehmen
absolut.
Und dann die Masterarbeit auch noch vielleicht einfach. Ja, okay. Michael, du bist sozusagen als der Kreative, das ist ja relativ schwierig, sich da am Laufenden zu halten. Das heißt, du brauchst Inspirationsquellen.
Natürlich. Ja. Ich meine, das sind die ganz klassischen Kandidaten, die der Thomas schon erwähnt hat, diverse Blogs und Websites, die einerseits natürlich ganz klar diesen Gestaltungsfokus haben. Das heißt, ich schaue einfach an, was passiert jetzt gerade auf der Welt und in der Szene und was für Webseiten werden jetzt gerade neu rausgeschossen. Super Website, einfach nur um ein bisschen drüber zu schauen, das ist Awards mit 3W geschrieben, einfach wo man ich sage jetzt mal vorsichtig, die besten Websites momentan technisch, aber auch gestalterisch sieht. Weil man das sehr, sehr schnell einfach mitbekommt, was sind so die Trends.
Ja.
Das sehr schnell.
Ja.
Klassische, weiß ich, die Website vom Content Marketing Institute in Amerika zum Beispiel. Super interessant, theoretisch. Ich bin aber auch der Meinung, man muss ein bisschen versuchen, in die Zukunft blicken zu können. Und da gibt es ja diesen dieses Zitat oder diese Aussage, stand on the giant's shoulders. Mhm. Das heißt quasi, wir müssen nicht versuchen, da als Mäuschen zu stehen und rauszuholen, sondern nutzen wir doch die großen Tools und Marken, um ein bisschen in den Horizont hinwegzuschauen. Mhm. Und natürlich sprechen wir da einfach von YouTube, was passiert da. Da sprechen wir aber auch einfach von Google Trends. Da sprechen wir von irgendwelchen Tools, die gerade über Themen sprechen, wie Story Clash und so weiter, einfach nur um zu schauen, was bewegt die Leute gerade und was sind die Trends in der Gestaltung, im Content Marketing, welche Dinge werden gerade aufgegriffen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ganz, ganz viel Sachen anschauen. Und wenn man jetzt wirklich über die Weiterentwicklung in der Gestaltung, also vom Prozess her reden, YouTube-Tutorials, Weiterbildungen, Lehrgänge, Magazine, Bücher, nur so. Und eine Sache noch, die der Thomas auch gar nicht erwähnt hat, ich glaube schon, dass der persönliche Wissensaustausch unfassbar wichtig ist. Und da, ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwelche Riesenkonferenzen, wo sich Leute in bunten Socken gegenseitig präsentieren und cool sind, sondern ich meine auch wirklich einfach von kleineren Interessensgruppen, irgendwelche, ich nenne es Stammtische, wo man sich einfach trifft, zu zehnt oder wie auch immer, und einfach plaudert, was gerade passiert.
Und das gut ganz, funktioniert.
Ganz genau. So ganz genau.
Ja, wir sind eigentlich ziemlich am Ende angekommen. Ich finde, es war viel da. Ich werde jetzt nochmal, ich lege das Versprechen allen denjenigen ab, die hier zugehört haben, dass ihr alles unter den, sozusagen, neben dem Podcast runterschreiben, eure ganzen Tipps und Tricks, die ihr da genannt habt, und die Links auch, damit dann die Hörer auch weiter suchen können und sich weiter, sozusagen, weiterbilden können mit euren Tipps. Es waren doch einige Begriffe, die vielleicht jetzt nicht jeder verstanden hat. Und da meine große Bitte, vielleicht immer abwechselnd, kurz, knackig, leicht verständlich Begriffe, die euch eigentlich tagtäglich begleiten und was das eigentlich ist.
Du musst jetzt beginnen.
Wir fangen an. Okay. Ja, dann, ihr habt jetzt erst einen Begriff schon genannt, das war der ROAS, also Return on Ad Spend, der für dich in Wirklichkeit nur definiert, wie viel habe ich in Werbung investiert und wie viel ist dabei rausgekommen.
Boah, ich habe so viel gesagt vorher. Ich beginne ganz, 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 ganz am Boden in Wirklichkeit. Und zwar, wir reden die ganze Zeit über Content Marketing und viele Leute glauben, alles ist Content Marketing, was ich mache. Es ist aber in Wirklichkeit relativ einfach gesagt, Content Marketing ist ein strategischer Approach, also ein strategischer Versuch, eine definierte Zielgruppe mit relevanten und wertvollen Inhalten zu verwöhnen. Ich sage absichtlich immer verwöhnen, in Wirklichkeit. Okay. Und jetzt kommt ein wichtiger Nachsatz, um im Endeffekt in irgendeiner Form Profit zu generieren. Das vergessen nämlich ganz viele. Am Ende des Tages geht es sehr oft, vielleicht auch leider, um das Profitthema.
Thomas, hast du noch eins für uns?
Ja, wahrscheinlich, wenn es um das Thema Messung geht, stolperst du bald einmal über das Buzzword KPI, Key Performance Indicator. Mein Ratschlag ist, googelt tatsächlich einmal nach KPI Social Media und dann werden euch unfassbar viele Zahlen unterkommen. Also meistens haben sie drei Buchstaben, zum Beispiel CPC, Cost per Click, oder CPA, Cost per Acquisition. Denkt die alle mal durch, schaut euch immer alle an, wie die berechnet werden. Basis oft sind die Impressions oder die Reichweite. Und überlegt euch mal für euch, was für euch interessant sein kann. Denn es gibt unfassbar viel Kennzahlen, aber wenn du ein Setting von zwischen 5 und 10 hast, bist du gut dabei. Schaut euch die an, die tatsächlich wirklich Auswirkungen haben. Zum Beispiel, natürlich ist die Reichweite eine super interessante Kennzahl. Vergesst übrigens die Anzahl der Fans. Es ist völlig blunzen, wie viele Fans du auf deiner Seite hast, egal ob Instagram oder Facebook. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie viele Leute von den Social Media Kanälen zu dir auf die Website kommen. Achtung, Website ist das Mutterschiff, das ist das Allerwichtigste. Das ist der einzige Platz im Internet, wo ihr die Schräubchen drehen könnt. Social Media ist immer nur ein Werkzeug, um Leute zu eurer Website oder zu euch ins Geschäft zu bringen. Deswegen ist es natürlich eine super wichtige Kennzahl, wie viele Leute sind auf deiner Website gelandet. Auch die Website-Kennzahlen sind wichtig. Wie hoch ist die Bounce Rate? Also wie viele Leute springen nach dem Konsum der ersten Seite wieder ab? Wie lange ist die Verweildauer auf der Website? Wenn die irgendwo bei 20 Sekunden liegt, würde ich mir dringend Gedanken machen. Wenn die irgendwo bei 4 Minuten liegt, dann bist du sauber dabei, dann informieren sie die Leute tatsächlich auf deiner Website, auch auf anderen Seiten. Also schaut euch, bitte beachtet, dass eben die Website der Dreh- und Angelpunkt für dich sein muss und Social Media nur ein Werkzeug ist. Bla bla bla. Eigentlich habe ich bei KPIs angefangen.
Also, jetzt könnte man da noch stundenlang reden und jetzt ist es so richtig. Michael, hast du noch ein.
Es gibt so viel und es ist so schwer. Gerade wenn man, ich versuche jetzt nämlich natürlich, nachdem Thomas da sehr zahlenorientiert war, diese ganze Content-Schiene.
So ein bisschen Content-Schiene.
Ja, das ist. Ja. Fällt dir noch was ein, Thomas?
Jetzt? Ja, natürlich wird mir eine Uhr für einfallen.
Sprich.
Aber gerade, du sagst jetzt einfach was und ich lasse mir was einfallen.
Lass mir was einfallen. Was ich nur ganz kurz sagen will, ist, ihr werdet jetzt auch über diesen Begriff Funnel drüber stolpern. Das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsbegriffe.
Oh ja.
Der Michael verdreht eh schon die Augen, weil er den Begriff wahrscheinlich bei jedem Kundentermin erzählt. Aber es ist, wie soll ich sagen, so funktioniert Social Media. Stellt euch jetzt einmal mich vor, wie ich gerade am Tisch mit meinen Händen so ein V mache. Und Ziel muss es von jeder Social Media Strategie sein, dass ich da oben Geld reinwirf oder Inhalte reinwirf, die am Anfang eine breite Masse erreichen und dann gehe ich runter und versuche sozusagen die Leute zu identifizieren, die tatsächlich wahres Interesse an meiner Dienstleistung oder an meinem Produkt haben. Und ganz unten kommen vielleicht ein geringer Prozentsatz von den oben raus, aber das sind die Leute, die dann tatsächlich eben eine hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringen zu kaufen. Und das ist es in Wirklichkeit. Zielgruppe darf nie alle sein. Für keine Branche, für kein Produkt dieser Welt ist nie Zielgruppe alle. Das heißt, je mehr Gedanken ich da mache und je besser ich sozusagen diesen Sales Funnel aufbaue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ganz am Ende, dass die tatsächlich kaufen. Ja, das war laut.
Ich glaube, das war jetzt laut.
Und jetzt haben wir es auch nochmal geschafft, den Funnel runterzubringen. Ja, das ist sehr schön.
Aber ich glaube, da war jetzt relativ viel drinnen schon.
Hoffentlich.
Ich denke schon und ich glaube, das war jetzt für unseren Marketing-Tag einmal ein ganz wichtiges, ein Wischensturm, der auch auf unsere Hörer eingeflogen ist. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ihr vielleicht den einen oder anderen vielleicht dazu animiert und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der eine oder andere jetzt, der das gehört hat, Social Media etwas ernster nimmt und sich einmal genauer anschaut, sich die KPIs einmal genauer anschaut und schaut, gut, was kann ich denn damit überhaupt messen? Was kann ich da herausholen? Wie passiert es, dass ich meine Zielgruppen auch wirklich definieren kann, sodass dann am Ende des Funnels wirklich die dastehen, die kaufen? Und ich darf Social Media auch wirklich zum Verkaufen, zum Vermarkten nutzen und nicht nur zum Spaß. Wobei das natürlich auch lustig ist, aber wir nutzen Social Media eigentlich zum Vermarkten und letztlich um Umsatz zu generieren. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es war total spannend. Sollte man noch Fragen haben, ich rufe euch an.
Jederzeit.
Und vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Essen.
Herzlichen Dank zurück.